Radar und Echolot, drunter und drüber. Literarische Texte zu Gehör bringen. Achim Brix, der Hoxo-Komplott. Kapitel 12, Marlene Odefrei. Zweifel sind angebracht. Sie tippte es in den Rechner, dass es so klang, als würde sie es hineinmeißeln, als wären ihre Finger ein Ventil ihrer Wut. Und Professionalität war nichts, was sie irgendjemandem oder sich selbst durchgehen lassen würde. Und je länger sie an diesem Text saß, desto mehr wuchs ihre Wut auf diesen Professor, auf Trossenbach, auf Mark, auf sich selbst. Sie setzte ein Ausrufezeichen hinter angebracht, dass die Tastatur schepperte. Unsäglich das Ganze. Zumindest sie wollte sich keine weitere Blöße erlauben. Das hatte sie sich geschworen. Sie scrollte zum Anfang des Absatzes, las. Das Büro von Professor Kestenkopf, Lehrstuhlinhaber für Agrar- und Ernährungswissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, gleicht einem randvoll gefüllten Datenlager. Die nahezu alles bedeckenden, kreuz und quer liegenden Papierstapel von Artikeln, Memos, Skripten und anderweitigen Aufzeichnungen erwecken den Anschein, als könnte aus den zufällig herbeigeführten Kombinationen urplötzlich und zufällig eine Mutation mit Nobelpreischarakter entstehen. Dabei ist Professor Kopf in seiner Forschung bereits einen Schritt weiter. Er ist Spezialist für absichtsvoll herbeigeführte Genveränderungen. Hierfür verfügt er über einen gut gefüllten Werkzeugkasten und einen Stall voll von trojanischen Pferden. Sollte sie mit der Metapher der trojanischen Pferde arbeiten? In der Geschichte der Griechen stand das Pferd für die schlaue List, der man sich bedient hatte, um Troja einzunehmen. Als Tat positiv besetzt, auch weil die anschließenden Gemetzel fein ausgeblendet wurden. Heute, im Internetzeitalter, waren Trojaner nur noch zerstörerische Schädlinge. Ambivalent also, je nachdem, von welcher Seite man schaute. Ambivalent war hier gut, also weiter. Einige der Trojaner sind Bakteriophagen, also Viren, die Bakterien als Wirte für ihre Vermehrung nutzen und die gentechnisch so verändert werden, dass sie etwas dem Forscher Nützliches, wie zum Beispiel Insulin, produzieren. Andere sind Bakterien, die über die bemerkenswerte Eigenschaft verfügen, in ihre eigene DNA Teile der DNA eines Virus aufzunehmen. Dieses erstaunliche Vermögen diente ursprünglich dazu, eine Information über einen angreifenden Feind zu speichern und an die Nachkommen weiterzugeben. Diese konnten durch den Abgleich der gespeicherten DNA mit der DNA eines Eindringlings im Fall der Übereinstimmung ein verteidigendes Vernichtungsprogramm starten und den Feind in Stücke schneiden. Streptococcus pyogenes ist ein solches Bakterium. Durch die bahnbrechende und tatsächlich nach Expertenmeinung Nobelpreiswürdige Forschung von Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna ist es nun möglich, ganz gezielt die Schere anzusetzen, DNA-Abschnitte auszuschneiden und durch zuvor designte zu ersetzen. Eine großartige Welt für einen Wissenschaftler. Aber gilt es auch außerhalb der Laboratorien? Zweifel sind angebracht. Sie hatte sich das mit diesem Knallkopf geführte Gespräch wiederholt angehört, aber die Aussagen mit ihren Recherchen, dem Text verglichen, vor- und zurückgespult. Ja, verdammt, sie war immer noch wütend auf ihr verbissenes Gesprächsverhalten im Interview, diesen aggressiven Ton, den sie sich jetzt wieder und wieder hatte anhören müssen, diese fusselige Fragetechnik. Ihre Wut reichte locker auch noch für Mark, oder besser, ihr Wutreservoir wurde durch ihn weiter befüllt, durch ihn und Trossenbach. Weicheier. Sie hatte Trossenbach um ein Gespräch gebeten, ohne ihn ging es nicht. Gemeinsam mit Mark hatte sie die Recherche zu Hoxo, den Verdacht um die Nutzung der Forschungsergebnisse bei UNO und die Ergebnisse des Gesprächs mit Professor Kopf vorgetragen. Trossenbach war überaus reserviert gewesen und Mark hatte nichts Besseres im Sinn, als ihm beizupflichten und nicht ihr. In den Rücken gefallen war ihr. Dieses vorsichtige Abwartende, typisch. Trossenbach kannte sie auch anders, aber auch er hatte Argumente in Richtung Beweis, in Richtung einer wasserdichten Absicherung ihrer Behauptung eingefordert und dann das obligatorische Zitat seines Lieblingsschriftstellers. Nichts ist unsicher als der äußere Aspekt der Dinge. Darauf Behauptungen aufbauen kann man nur, wenn man von vornherein zulässt, bei totaler Willkür zu landen. Wir spielen mit dem Ruf des Magazins nicht russisches Roulette, Frau Ode frei und so weiter. Ja, Beweise hatte sie nicht, noch nicht. Das war auch ihr klar. Immerhin hatte sie am Ende den Auftrag, das Interview unter dem Arbeitstitel Genome Editing, Möglichkeiten und Risiken zusammenzufassen, quasi als Rohfassung für weitere Recherche. Die Mail, die Mark fotografiert hatte, deutete zwar in eine Richtung, die Benson und Kopf entlastete, aber das musste ja alles gar nicht stimmen. Sie holte sich das Foto der Mail erneut auf den Schirm. Oben die üblichen Angaben als Text. Lieber Kästen, ich komme noch einmal zurück auf deine beim letzten Klassentreffen doch wohl eindeutig spaßig gemeinte Idee mit dem Parasiten, der durch Genmanipulation die Eigenschaft besitze, Konsumenten süchtig nach salzig und fettig zu machen. Hervorragend geeignet als Beimengung für Kartoffelchips. Die Methode zur Absatzsteigerung hattest du lachend ausgeführt. Meine absolut ernst gemeinte Frage, hast du jemand anderem davon erzählt? Ich befürchte aufgrund einer nicht näher zu erklärenden Situation, dass mich jemand angreifen will und frage mich mit größter Besorgnis, ob eine solche Aktion gerade geplant oder bereits durchgeführt wird. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du dich hierzu mit mir in Verbindung setzen würdest. Herzliche Grüße, Joost. Warum per Mail? Warum hatten sie nicht telefoniert? Das stinkt doch. Das sollte doch als Beweismittel vorliegen, wenn es zum Schwur kam. Musste man nicht am Wahrheitsgehalt der in der Mail formulierten Frage Bensons am Wahrheitsgehalt der gesamten Mail zweifeln? War die dazu lesende Idee nichts anderes als eine falsche Fährte? Mark hatte die von ihm fotografierte Mail gegenüber Trossenbach nicht erwähnt. Warum eigentlich nicht? Wegen Lara? Sollte sie ihn? Ta-ta-ta-ta-ta-ta, spulte das Telefon seine Tonfolge ab. Mist, sie hatte vergessen, die Rufumleitung umzustellen und über diese dämliche, verschlafene Telefonmelodie, die sie an das Sandmännchen erinnerte, ärgerte sie sich auch jedes Mal. Ohne auf das Display zu schauen, hob sie ab. Nachrichtenmagazin Ode frei, guten Tag. Frau Ode frei, wie schön, dass ich zumindest Sie erwische. Zumindest, das hört sich nach zweiter Wahl an, Herr Trossenbach. Ja, das mögen Sie nicht, sagte er rein sachlich feststellend, ohne ihr entgegenzukommen. Ich erreiche den Kollegen Hillinger nicht. Können Sie mir da weiterhelfen? Sie haben die auch mir zur Verfügung stehenden Nummern, Mobil- und Festnetz? Fragte sie vorsichtig. Kennen Sie die Ansage auf dem Anrufbeantworter? Fragte Trossenbach und es klang irgendwie müde und resigniert. Welche meinen Sie? Lassen wir das. Dann Sie. Ich möchte, dass Sie sich einmal den Wiesbadener Boten anschauen. Sie kennen vielleicht den Kollegen Klaus Manns? Nein? Politikressort. Regional eine Größe. Wir wollten den mal vor Jahren abwerben, haben uns dann dagegen entschieden. Sie werden wahrscheinlich herausfinden, warum. Aktuell geht es um einen Artikel zu Toxoplasma gondii, da kennen Sie sich doch aus. Die Pause, die er setzte, kannte sie besonders nach Sätzen wie diesen, die ein Fragezeichen hätten haben können, und die Art, einen direkt und durchdringend anzusehen. Wir sollten wissen, worum es hier genau geht. Ist an der Toxoplasma-Sache doch etwas dran? Zu Manns würde das nicht passen. Und in aller Deutlichkeit reine Recherche, Frau Ode frei. Mal ein paar Kontakte nutzen. Und Sie sind tatsächlich zweite Wahl. Ich wollte Hillinger damit beauftragen, weil es für uns manchmal auch von Vorteil ist, freie Mitarbeiter einzusetzen. Vielleicht klingt es Ihnen noch umsonst. Er ließ die Konsequenzen unausgesprochen, aber da sie ihn kannte, war klar, was das bedeutete. Heute ist Dienstag. Wir haben also noch bis zur Endredaktion ein wenig Zeit. Spätestens Donnerstagabend die Faktenlage, Freitag den Text für die Endredaktion. Schipperzen aus Frankfurt wird ein bisschen näher dran sein. Er wird Sie informieren. Sie schauen sich mal die Manns-Artikel der letzten Monate an. Ich denke, es geht vor allem gegen die Ministerin für Verbraucherschutz, Grosse. Er schwieg. dieses Trossenbachsche Schweigen. Selbst am Telefon spürte sie seinen alles durchdringenden Blick. »Ich glaube, Sie haben alle Informationen und alles auf meinen Schreibtisch.« Das »Danke«, das er hinzusetzte, war ernst gemeint, aber doch kalt und abschneidend. Sie schaute auf die Uhr. 11:30 Uhr. Sie speicherte den Text über Genome Editing ab, holte sich die Online-Version des Wiesbadener Boten auf den Schirm. Aktuell platziert ein Artikel »Grosse noch zu halten«, Autor Klaus Manns. Toxoplasma gondii wirklich noch harmlos? Zweifel sind angebracht. Der hatte tatsächlich »Zweifel sind angebracht« geschrieben. Toxoplasma gondii als Bedrohungsszenarium. Sie überflog die im Text zusammengerafften Aussagen zur Zweiwirtigkeit, zur Beeinflussung des Zwischenwirtes, zur Unwahrscheinlichkeit dieses Fortpflanzungsweges. Und dann lenkte Manns direkt über zu den Methoden der Gentechnik, zum möglichen Missbrauch und landete punktgenau bei der Arbeit einer Doktorandin und deren Ergebnis, dass eine manipulierte Variante süchtig nach salzig und fettig mache. Es folgten ein paar Sätze zur Gefährdung der Bevölkerung, wenn solche Forschung missbraucht werden würde. Und dann kursiv gedruckt sein Beispiel. Was, wenn ein solch umgepolter Parasit bei der Herstellung von Kartoffelchips eingesetzt wird? Wow! Wie konnte er auf genau diese Variante kommen? Weil sie irgendwie nahe lag? Hatte Selina Karlsson geplaudert? Etwa Mark? Wer wusste noch davon? Steckte der Knallkopf selbst dahinter? Ausgeschlossen. Oder? Völlig angefixt las sie weiter. Die Ministerin Grosse hätte gerade erst mit ihren Aussagen zur Massentierhaltung gezeigt, der Wiesbadener Bote berichtete, dass sie fundamentale Positionen mit politisch Verantwortungsvollen verwechsle. Jetzt zeige die Ministerin auch noch, dass sie die Grundlagen einer Amtsführung, nämlich Schaden vom Volk abzuwenden, nicht beherrsche. Aufgrund unserer Recherche wissen wir, dass die mit Hoxo bezeichnete gentechnisch veränderte Variante hochgradig krebserregend ist. Und was macht die Ministerin? Professionelles Krisenmanagement sieht anders aus. Wow! Der ganze Artikel war überwiegend eine Ansammlung von Andeutungen und Vermutungen, aber ein Hintergrundwissen, das zeigte, hier hatte jemand den Finger am Abzug. Hochgradig krebserregend. Manns Text suggerierte, Hoxo sei bereits weit verbreitet. Manns hatte das Bundesamt für Risikobewertung als Quelle und Autorität zitiert. Okay. Sie ging auf die Seite des BfR und fand einen kleinen Artikel zu aktuellen Forschungsergebnissen in der Gentechnik und Risiken für die Bevölkerung. Darin wurde auch Hoxo angeführt und der Hinweis, dass diese Variante im Labortest hochgradig krebserregend sei. Dem gegenübergestellt wurde die Variante HUX2, die als möglicher Königsweg in der Behandlung von Krankheiten beschrieben wurde. Der Artikel in seiner Form eher wie eine Kolumne angelegt als eine amtliche Information. Merkwürdig. Der Autor? Tobias Ailati. Sie fand eine weitere Kolumne dieser Art. Der Text befasste sich mit Massentierhaltung. Krebserregend. Sie wusste sicher, dass das nicht in der Arbeit der Doktorandin stand. Wer könnte das wissen? Die Verfasserin selbst. Ihr Doktorvater, ein Zweitkorrektor. Darüber hinaus. Wie war das BfR da rangekommen? Und Tobias Ailati war wer? Sie stellte die Rufumleitung des Telefons so ein, dass Anrufe beim Empfang landeten. Jetzt keine Störung. Sie wählte die Nummer von Tobias Ailati. »Bundesamt für Risikobewertung, Ailati, guten Tag. Was kann ich für Sie tun?« »Ode frei vom Nachrichtenmagazin. Guten Tag, Herr Ailati. Ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Wir vom Nachrichtenmagazin arbeiten gerade an einem Artikel zur Gentechnik, Möglichkeiten und Gefahren«, so der Arbeitstitel. »Wir haben auch schon ein Interview mit Professor Kopf aus Kiel geführt. Eine seiner Doktoranden hat, so erzählte er, eine Arbeit veröffentlicht, die sich mit Genomvariationen des Toxoplasma-Parasiten beschäftigt. Wir diskutierten mit Professor Kopf allgemein das Forschungspotenzial dieser Ansätze, aber auch mögliche Gefahren. Ist Ihnen speziell hierzu etwas bekannt oder können Sie mich weitervermitteln?« »Mit einzelnen Arbeiten beschäftigen wir uns in der Regel nicht und sind auch diesbezüglich nicht auskunftsfähig. Tut mir leid. Oh, sagte sie. Sie haben da so eine hübsche kleine Kolumne, die Sie immer mal benutzen, um über Forschungsergebnisse zu berichten. Wenn ich richtig gelesen habe, stand dort ganz aktuell etwas zu HOXO. Ailati schwieg. Der Zusammenhang zu politischen Ereignissen im Ministerium Grosse ist sicherlich vollkommen zufällig, nicht wahr? Massentierhaltung und jetzt HOXO, sagte sie, gelungen beiläufig, freundlich, ja fast unschuldig naiv, wie sie fand. Ich verstehe nicht, was Sie damit sagen wollen. Nun, genauso zufällig wie Ihre Bekanntschaft mit Herrn Sellbruck? Im heutigen Wiesbadener Boten wird das Krisenmanagement der Ministerin als unprofessionell bezeichnet. Man bezieht sich da auf ihre Kolumne, die allerdings als Verlautbarung des BFR verkauft wird. Sehen Sie, Frau, wie war noch Ihr Name? Gegenüber der Presse sind wir als Beamte nur bedingt aussagefähig. Ich denke, es wird gar nicht nötig sein, dass ich Ihren Vorgesetzten einbeziehe. Wir beide wissen, dass in der Arbeit von Abelberg kein Wort über den Befund krebserregend der HOXU-Variante steht. Es wird sich folglich jemand entweder direkt an das RFB gewendet haben oder noch logischer wäre es, wenn eine Probe samt Hinweisen woanders aufläuft, bei einer Stelle, die das labormäßig nachprüfen kann und zufällig in den Zuständigkeitsbereich des Wiesbadener Ministeriums fällt. Erst dann kommen Sie ins Spiel. Und weiter unter uns, wer hat die Möglichkeit, dem Professor Kopf den Kopf zu waschen? Ich sehe nur Sie, Herr Ailati. Ich mag Logik, sagte Ailati und es klang respektvoll und auch so, als träfe es sein Humorverständnis. Okay, die Person, die um das Potenzial des Paradiesen weiß, scheint die Befürchtung zu haben, dass HOXO tatsächlich eingesetzt wird. Im Wiesbadener Boten wird auf eine Beziehung des Doktorvaters zur Knapperindustrie hingewiesen. Ich weiß, dass Professor Kopf und ein derart tätiger Vorstandsvorsitzender Schulfreunde sind. Insofern, vieles ist möglich, aber das ist hier nicht unser Thema. Wenn wir uns dann mal ganz allgemein so weiter unterhalten, Herr Ailati, dann dürfte die Variante mit der Stelle außerhalb des RFB die wahrscheinlichere sein. Und diese können Sie mir nennen, ohne dass es auf Sie zurückfällt. Vorausgesetzt, Sie halten sich an Quellenschutz? Zugesagt. Gießen, LHL, anonym und mit Probe. Krebserregend ist zutreffend, Sie haben das tatsächlich an Mäusen geprüft. Danke. Wissen Sie um die Motive des Herrn Kopf? Es sei nicht Bestandteil der Arbeit gewesen, was immer das heißen mag. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch, sagte sie, und da Ailati nicht darauf antwortete, legte sie auf. Sie ging auf die Seite des Landesbetriebs Hessisches Landeslabor an der Dienststelle in Gießen. Okay. Diverse Möglichkeiten. Das zu klären konnte warten. Und warten musste sie auf Schippertsen und seine Infos zu Parteiinterner. Sie prüfte, dass der Nachrichtenticker aktiviert war und ließ die Seite des Wiesbadener Ministeriums als ein Fenster geöffnet stehen. Warten. Nicht gerade ihre Stärke. Sie fasste die Ergebnisse stichpunktartig zusammen, merkte, dass Adrenalin ihr durch die Adern jagte, ihr Puls war erhöht, ihr war warm, ihre Hand zitterte leicht. Sie holte sich zur Ablenkung ihren letzten veröffentlichten Artikel auf den Schirm. Eine bewährte Methode, um runterzukommen, Zuversichtserwartungen zu stärken. Sie las ein paar Sätze, scrollte durch den Text. Aus der Eiersache war am Ende doch noch was geworden. Zwar kein investigatives Ding, aber okay. Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Das Ei, der Wert und der Preis waren gut platziert worden und hatten im Editorial Erwähnung gefunden. Dass Mark hingeschmissen und sie gebeten hatte, das zu übernehmen, war typisch gewesen und hatte sie genervt. Ja, typisch. Ob er nicht mal was zu Ende machen könne, was nicht gleich den großen Spaß versprechen würde. Die Mühen der Ebene, schon mal davon gehört, sich mal durchbeißen. Er hatte gar nicht zugehört, einfach nur, danke, du bist ein Schatz, gesagt und aufgelegt. Sie hatte da gesessen und darüber nachgedacht, dass sie nichts anderes von ihm erwartet hatte und von sich auch nicht. Und wohin sie dieses Muster geführt hatte. Kurze Zeit später hatte er ihr die Daten seines Informanten geschickt, von wegen Informant. Dieser Thomas Klingberg hatte sich als ein wichtig tourisches Weichei entpuppt. Anprangern auf höchstem moralischen Niveau, aber keine Eier in der Hose. So könne man das nicht machen, aber er wolle ja nicht der Idee schaden, aber so ginge es ja auch nicht. Die Leute seien zwar echt auf der richtigen Seite, nur und so weiter. 3 Stunden hatte sie sich das Rumgeeiere angehört. Nachweislich hatte der Betrieb für 2 Wochen die Futterrichtlinien nicht eingehalten, aufgrund von Problemen mit dem Zulieferer das Futter ein wenig gestreckt, nicht egal, doch von untergeordnetem Interesse. Aber gut, sie hatte es als Anlass genommen und so war daraus ein kleiner Essay über das geworden, was es einer Gesellschaft wert ist oder was in ihr tatsächlich einen Wert darstellt und welchen Preis sie dafür zu zahlen bereit ist und vor allem, wen sie diesen Preis zahlen lässt. Abgerundet durch die notwendigen Statistiken zu Freiland, Boden und Käfighaltung, zu Quadratzentimetern, Licht, Futtermitteln, Zusatzstoffen, zu Produktionskosten und Gewinnspannen von Produzenten, Zwischenhändlern und Discountern und immer wieder das Gleiche. Die Produzenten haben die schlechtesten Karten und die, die Preise drücken, die größte Macht. Und die Masse der Konsumenten? Ihnen sind solche Überlegungen egal. Hauptsache billig, also Hauptsache ich. Hauptsache ich. Sie hatte sogar noch überlegt, Mark einzubinden, ist aber dann doch verworfen. Erstens gab es bei dieser Art von Artikel keinen Grund und zweitens, er hat ihn ja selber schreiben können. Drossenbach hatte ihr Text gefallen. Ein gelungenes Beispiel für den Stil des Nachrichtenmagazins. Exzellent recherchiert, alle Akteure differenziert dargestellt bzw. zu Wort kommen lassen, in der Darstellung keinesfalls tendenziös, im Aufbau argumentativ und immer dem durchscheinenden Hintergrund eines humanistischen Gesellschaftsbildes verpflichtet, das Aufklärung als Ausgangspunkt für Meinungsbildung ansieht und dieses als seine ureigenste Aufgabe praktiziert. Da er dieses Statement vor Praktikantinnen abgegeben und auf diese bestimmte Drossenbachsche Art dazu gelächelt hatte, wusste sie schon einzuschätzen, was das bedeutete, aber immerhin. Sie checkte ihr Postfach. Nichts von Belang. Auch der Nachrichtenticker schwieg sich in der Sache Wiesbaden aus. Sie holte sich einen Kaffee aus der Teeküche und setzte sich wieder vor ihren Bildschirm. Nichts Neues. Dass Drossenbach wollte, dass Mark das übernahm. Warum wirklich, von wegen freie Mitarbeiter als Vorteil? Traute er ihrer Arbeit nicht oder war das so ein Männerding? Selber schuld. Nun hatte auch Drossenbach diese lächerliche Ansage auf seinem Anrufbeantworter gehört, sich freiwillig so bloßzustellen. Niemals würde sie sich eine solche Ansage durchgehen lassen. Nein, sie käme nicht einmal auf die Idee. Niemals. Und dann vertritt der liebe Mark in dem Studentencafé in Kiel die Meinung, Drossenbach hätte sie als Team etabliert, weil er um ihre Stärken und Schwächen wisse und bestrebt sei, Systeme zu optimieren. Und sie sitzt da, kann kaum seinen Blick aushalten, weil sie sich ertappt gefühlt hat und das auf die dämlichste Art. Ihr hatte Drossenbach erzählt, sie solle den Hillinger mal unter ihre Fittiche nehmen, der brauche eine stringent ordnende Hand. Das hatte sie als vollkommen logisch empfunden. So war es mit ihren beiden Brüdern gewesen und mit den Mitschülern seit der Grundschule. Solche Aufträge. Dass Drossenbach damit auch eine wechselseitige Strategie verfolgen könnte und Schwächen ihrer Person zu kompensieren bestrebt war, dieser Gedanke war ihr nicht gekommen und dafür hatte sie sich geschämt. Auch dafür, dass ihr Chef wohl wusste, wie einfach es war, sie auf die Spur zu setzen. Wusste Drossenbach tatsächlich um ihre Gefährdung? Ja, Mark verkörperte vielleicht eine Ergänzung, zumindest einen Gegensatz, der sie anzog und abstieß. Zuerst abgestoßen hatte. Schon ihr Anfang war so gewesen. In der Kantine hatte er gefragt, ob der Platz an ihrem Tisch frei sei. Sie kannte die Meinung über ihn, die widersprüchlicher nicht sein könnten. Immer die einen und die anderen. Ein Freier, nicht einzubinden. Absolut zuverlässig, ein Einzelgänger. Teamfähig, keine Frage. Das ist ein Sahnehäubchenlutscher. Wenn der was will, dann hält den nichts auf. Der Typ hat Charme. Absolut arrogant, der Kerl. Kluger Kopf, nee, das ist ein Schlauberger. Sie neigte zu den negativen Charakterisierungen. Also hatte sie seine Frage so gekontert. Frei im Sinne von unbesetzt, aber ja, nicht im Sinne von zu haben. Sie hatte ihn dabei fixiert und davon war sie überzeugt, mit ihrer Körpersprache klargemacht, dass das keine ironische Bemerkung gewesen war. Er hatte ihr gegenüber Platz genommen und gesagt, dass er das erwartet habe, dass sie eine Expertin für Freiheitsfragen sei. Jemand, die sich aufgrund des eigenen Zwangskorsetts, das sie sich auferlegt habe oder in das sie eingebunden sei, das wisse er noch nicht zu entscheiden. Jedenfalls, dass sie jemand sei, die sich auf diesem überaus diffizilen Terrain der Freiheitsfragen auskenne, das würde ihn nicht überraschen. Er hatte in aller Ruhe angefangen zu essen und unbeeindruckt ihres abweisenden Gesichtsausdrucks gefragt, ob sie mit dem negativen oder dem positiven Freiheitsbegriff zugeneigt sei. Er hatte da auch einen Vorteil, aber er sei im Gegensatz zu ihr bereit, dieses für die Mittagspause zurückzustellen. Dabei hatte er sie angelächelt, vollkommen offen, naiv, unschuldig, erwartungsvoll. Sie war trotz der dreisten Unterstellung komplett sprachlos gewesen, und so hatte er fortgesetzt, dass sich der negative Freiheitsbegriff nach Kant zum Beispiel darauf beziehe, einen Anfang machen zu können. Das sei etwas, was der Spontanität unterliege und deshalb negativ eingestuft würde, weil es weder bewusst noch erfahrungsgemäß zugänglich sei. Es geschehe und man wisse hinterher nicht mehr so recht, warum. Diesen sei er mit seiner Frage, ob hier frei sei, gerade nachgekommen. Und damit sie es nicht als Anmache auslegen würde, Kant betonte, dass die Freiheit von den sinnlichen Antrieben Voraussetzung für die praktische Freiheit sei. Da ließ sie sich anfügen, dass an diesem Tisch Stühle unbesetzt waren, während alle anderen freien Plätze weiter weg lagen oder weil das Erweisen einer kollegialen Freundlichkeit der eigenen Haltung entspricht. Damit ist man dann auf dem Weg zum positiven Begriff der Freiheit, sein Handeln unabhängig von seinen Neigungen oder Trieben selbst zu bestimmen, sich seine Gesetze selbst zu geben. Dann hatte er ihr einen guten Appetit gewünscht und sich weiter seinem Essen gewidmet, sie aber immer wieder angeschaut in einer gewinnend freundlichen Weise, der sie nichts hatte entgegensetzen können. Anstatt einfach aufzustehen, war sie sitzen geblieben und ihre Gedanken waren an der Formulierung einen Anfang machen festgehakt und nicht weitergekommen. Dahinein hatte er gesagt, dass es ihn freuen würde, einen Anfang zu machen und ob sie sich heute Abend von ihm einladen lassen würde. Und ehe sie es bedacht hatte, hatte sie zugestimmt und das war ein Anfang geworden. Ja, sie hatte etwas gemacht, was sie sonst nicht tat. Sie hatte sich auf etwas eingelassen. Auf den Freiheitsbegriff waren sie immer mal wieder zurückgekommen. Er konnte schon definitiv sagen, ob er nach Gesetzen handelte, wie er sich selbst gegeben hatte oder nur etwas nachlebte. Und war nicht ein Gegenreflex, eine Anti-Haltung auch nur eine andere Form von Fremdbestimmung? Marks Motiv, als freier Journalist zu arbeiten, hatte sie nicht verstanden und auch eine Recherche, sie war schließlich Journalistin, hatte nichts über ihn zutage gebracht. Mark war definitiv anders als die Männer, mit denen sie bisher zu tun gehabt hatte, was völlig bescheuert klang, aber es irgendwie auch traf. Ihre Beziehung waren aus dem Business-Kontext hervorgegangen. Männer, die 10 bis 15 Jahre älter, beruflich weiter, und das war eine erkennbare, konstitutive, konstante, erfolgreich gewesen waren. Nie hatte es jemand außerhalb dieses Kosmos gegeben. Seriös, souverän und erfolgreich, das zog sie an. Hatte sie es gesucht? Ja, hatte sie. War sie je verliebt gewesen? Gar antirational? Es hatte stets gut gepasst, zumindest eine Zeit lang, und es hatte gute Gründe gegeben, wenn es auseinanderging. Was suchten die Männer bei ihr? Sie wusste es nicht zu sagen. Warum hatte sie darüber nie nachgedacht? Mark hatte ihr unterstellt, dass ihr Handeln ganz grundsätzlich darauf ausgerichtet sei, Anerkennung zu bekommen, und die gebe es in ihrem Job beispielsweise von erfolgreichen Männern. Er hatte dazu gelächelt, sodass sie über dieses Lächeln gestolpert war. Sie hatte nicht nachgefragt, aber der Gedanke, dass man ihr Anerkennung für ihre Leistung zollte, um von ihr das zu bekommen, was man eigentlich wollte, war plötzlich da gewesen und hatte wie ein Gift gewirkt. Reflexartig hatte sie bei der blöden Bankraubfrage im Auto nach Kia tatsächlich gedacht, nee, mach ich nicht, kriegt ja keiner mit, wie genial das Ding ist. Für Mark waren solche Anerkennung keine Kategorie. Klar, aber Sex auf eine verspielte, erotische Weise. Er hatte sie mit ihrem Körper überrascht wie noch kein Mann, und wenn er die Linie ihres Schlüsselbeins feierte oder römische Elegien, wie er es nannte, auf die feminine Figur ihrer Füße in hohen Schuhen sang. Ihre Beziehung zu ihrem Körper war asketisch. Sie kleidete sich anlassbezogen, stilsicher, geschmacksvoll, ohne Extravaganz. Pragmatisch wohl. Marks Lust auf die Feier des Fleisches, auf Dessous, auf das Spiel von Ver und Enthüllen, seine Andacht vor Schönheit, die sie so nicht sah. Er reduzierte sie nicht auf ihren Körper, das nicht, das wäre falsch, aber er feierte gerade diesen und gab ihr doch das Gefühl, gemein zu sein, wenn sie auch ahnte, dass sie nur die Personifizierung eines Prinzips war. Aber war Liebe nicht genau so? War sie das? Bei der Escort-Story hatte er zwischen romantischer Verklärung, differenzierteste Analysen der Motive und Erwartung und ungeschönter Darstellung der Situation der Frauen changiert. Das hatte eine Vielzahl an Zwischentönen eingespielt, die es sonst nicht gegeben hätte. Von Lara hatte sie nichts gewusst. Erst später hatte sie in Andeutung davon erfahren. Auch hier hatten ihre Recherchen nichts ergeben. War das der Grund gewesen, warum er nicht genannt werden wollte? Hier war sie nicht an ihn rangekommen. Dabei war eines seiner Postulate, offen zu sein, was er gegen sie kehrte. Das hatte sie versucht zu verteidigen. Sie sei ja nun wahrlich kein verschlossener Typ, hatte sie gesagt, und war sich in ihrem Selbstkonzept sicher gewesen. Mark hatte sie angeschaut und genickt, aber mit einem Gesichtsausdruck, der deutlich machte, dass er zwischen einer Oberfläche und dem dahinter unterschied. Natürlich sei sie ein offener Mensch, wenn sie den Gegensatz zu verschlossen aufmache. Sie sei großartig darin, im professionellen Kontext auf Menschen zuzugehen. Das sei aber immer vorbereitet, berechnend, zielorientiert. Da wisse sie, was sie wolle. Er meine offen im Sinne von urteilsfrei. Wie das denn gehen solle, hatte sie sich empört. Das sei ja nun allgemein bekannt, dass wir immer bewerten, jede Wahrnehmung, jede Bewegung. Ständig würden wir kategorisieren nach angenehm, unangenehm und den Verfeinerungen im Kategoriesystem, die man so ausgebildet habe. Das würde er nicht bestreiten. Ihm ging es darum, urteilsfrei für den Moment zu sein, sozusagen um eine aufgeschobene Bewertung oder noch besser eine Bewertung, die das Handeln ein wenig zurückstelle. Durch ihren apodiktischen Urteilsreflex würde sie sich eben dadurch, dass sie sofort ein Urteil abgebe, die Möglichkeiten, die in einer Situation liegen, sogleich limitieren, sich gar nicht auf diese einlassen, auf Eventuelles, was vielleicht hinter dem ersten Reflex verborgen liege. Immer so ist es, was nicht anderes heißt, als ständig ich zu sagen. Das so ist es, ziehe eine Grenze, hinter der man in Sicherheit vereinsamen könne. Das hatte sie natürlich nicht stehen lassen können und ihm seine Laschheit vorgeworfen, die er doch wohl nur vor allem deshalb zeige, weil ihn das meiste gar nicht interessiere. Dann sei das Essen mal eben nicht so teuer. Egal. Nein, das sei nicht egal. Und wenn man ihr Mist andrehe, dann wolle sie dagegen angehen. Zwischen Mist andrehen und okay sei ja noch ein wenig Platz. Ob sie beobachtet habe, wie die Kellnerin gerade am Nebentisch die Kerze angezündet habe, dieses Aufleuchten des Streichholzes in der das Licht schützenden Hand, der Widerschein auf ihrem Gesicht, pures Bildgut des 19. Jahrhunderts. Oder die Ansammlung von Nippes neben dem Tresen wie ein flämisches Stilleben, allein dafür hätte es sich schon gelohnt. Ihr Streit um den Urlaub. Pauschalreisen schieden für ihn grundsätzlich aus. Er verstehe nicht, wie man im Urlaub genau das macht, was man in seiner Freizeit zu Hause auch machen würde. Essen, Fernsehen, schlafen und sich dann darüber beschweren, dass das Essen nicht so wie zu Hause schmecke und die Betten auch schlechter seien. Diese passiven Persönlichkeiten, gerade er. Freizeit würde für ihn bedeuten, sich seinen Interessen zu widmen. Ihr Interesse sei einfach Erholung, hatte sie gesagt. Sie sei so erschöpft, dass sie keine Energie habe, sich auf eine Reise vorzubereiten. Für eine kulturelle Auseinandersetzung, die über ein Besichtigungsprogramm hinausgeht, habe sie keine Kraft. Gut, hatte er geantwortet, dann lass uns hierbleiben und ich zeig dir die Stadt, wie du sie wahrscheinlich nicht kennen wirst. Sie aber wollte doch einfach nur raus, es hinter sich lassen. Sich auf etwas einlassen. Sie hatten sich mit ihrer Vespa durch die Stadt bewegt, Quartiere durchstreift. Sie war sogar mit dem Fahrrad gefahren, immer Wege abseits der Transportschneisen, kein Durchqueren, ein Eintauchen. Sein Thema war der urbane Raum als Stadtlandschaft, als Architektur, Kunst vor allem, aber seine Bewohner, ihr Leben, die kulinarische Vielfalt. Er war mit ihr in Restaurants gegangen, die sie nie betreten hätte. In Viertel gefahren, die sie kannte, aber als Orte ohne inneren Bezug. Sie hatte ihre Stadt tatsächlich kaum wiedererkannt. Er lasse sich öfter einfach mal treiben, versuche einzutauchen in eine Situation, einen Kiez zum Beispiel, versuche zu verstehen, wie das Sozialgefüge hier funktioniere. Etwas Neues zu entdecken und dann erst zu schauen, was das mit einem selbst zu tun habe. Schreibst du nebenbei Reiseführer, hatte sie ihn gefragt. Er hatte nur gelacht. Keine Korruption einer Leidenschaft durch ein Verwirrungsinteresse, hatte er gesagt und auf eine Art gegrinst, die immer etwas distanziert Spöttisches, zumindest ironisch Brechendes hatte, als würde er sich oder die Sache, die er gerade vertrat, nicht ganz ernst nehmen. Sich treiben lassen. Das war der vollkommene Gegenpol zu ihr. Nicht zu wissen, was auf einen zukommt. Genau das versuchte sie nicht nur im Job zu minimieren und sie wusste um den Aufwand, den sie dafür betrieb. Sie schmiss den leeren Becher in den Papierkorb. In Kiel, nach dem Interview, als sie im Auto saßen, hatte sie in letzter Sekunde abgebrochen, Marc zu erzählen, warum Kestenkopf sie derart außer sich gebracht hatte. Außer sich. Wenn sie ehrlich zu sich war, hatte er sie in ihrer ureigensten Mitte erwischt. An wen erinnerte dich, hatte Marc gefragt, und sie war so fertig gewesen, dass sie beinahe seinen Namen genannt hätte. Dabei hatte sie sich selbst verschrieben, nicht einmal seinen Namen auch nur noch zu denken. Sie strich sich eine Strähne hinter das Ohr, bemerkte die Geste und schüttelte resigniert den Kopf und das Haar zurück. Diese verdammten Handlungsmuster, die sich unbemerkt einschlichen, die einen anfielen hinterrücks. Auch nach dem Mann ohne Namen war sie aus dem Muster älterer Mann erfolgreich und wissend nicht herausgekommen. Aber nie hatte sie sich mehr so behandeln lassen wie von diesem. Auch er hatte immer auf ihre blauen Augen angespielt. Und als ihr dann der Satz, dann werde ich mich mal an das Alter halten, herausgerutscht war, was ja keine schlechte Antwort gewesen war, die braunen Augen von Kopf und von Marc waren ja entwicklungsgeschichtlich älter, hatte diese Kombination von Anspielung auf ihre blauen Augen und ihre selbst geäußerte Altersfixierung sie innerlich paralysiert und gleichzeitig wütend, ja rasend gemacht. Sie holte sich die Rohfassung des Artikels zu Genome Editing auf den Schirm und tippte. Die hochgradig krebserregende Wirkung der Hoxo-Variante in der Dissertation seiner Doktorandin unterdrückte Professor Kopf. Verantwortliche Wissenschaft sieht anders aus. Sie würde darum kämpfen, dass dieser Satz an irgendeiner Stelle veröffentlicht wird. In dem Moment lieferte der Nachrichtenticker das, was sie schon erwartet hatte. Eilmeldung. Ministerin Grosse gibt auf. Wiesbaden, dpa. Die Ministerin für Verbraucherschutz, Tatjana Grosse, stellt ihr Amt mit sofortiger Wirkung zur Verfügung. In einer persönlichen Erklärung macht sie gesundheitliche Gründe geltend. Sie habe versucht, als Quereinsteigerin Themen des Verbraucherschutzes offensiv zu vertreten und blicke auf das Erreichte mit Stolz und Zufriedenheit. Ihre gesundheitliche Situation habe sie veranlasst, um die sofortige Entbindung von ihren Pflichten zu bitten. Ministerpräsident Simon Grabel würdigte ihre Verdienste und zollte der Entscheidung persönlichen Respekt. Zum Nachfolger ernannte er den bisherigen Staatssekretär Dr. Johann Sellbruck. Sellbruck ist der bisher jüngste Landesminister in Hessen und genießt über die Parteigrenzen hinweg großen Respekt.